Jo! Okay.
Wir sehen. Alter, wo sind Leute?
Entschuldigung. Take one.
Piep. Cut. Ich wollte es voll dramatisch machen. Okay. So.
Von vorne.
Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen sie, wie wir sind. Dramatische Pause. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der verkorkten Freunde.
Plus.
Du bist auch verkorkte Freunde. Das ist.
Ich bin die verkorkte Ehefrau.
Genderneutral.
Ich bin die verkorkste Ehefrau. Das passt eher.
Das ist ja nicht auf zwei Personen limitiert.
Ja.
Das ist perfekt. Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder am Start, zu zweit, ohne Max.
An die Grüße gehen raus.
Deswegen ist das hier mal nicht so eine männliche Selbstbeweihräucherung. Ist eigentlich ganz gut, wenn man hier den weiblichen Part, Gegenpart, Mitpart, Ergänzung,
die weibliche Würze
dabei hat. Ja, nachdem wir letztes Mal so einen wilden Ritt hier durch alle möglichen Beziehungsthemen oder Schattierungen gemacht haben, versuchen wir heute das Ganze ein bisschen strukturierter anzugehen.
Ja, also wer mein Durcheinander nicht verstanden hat, kann mir gerne nochmal Privatfragen stellen.
Genau, wir waren ja schon beim Thema toxische Beziehungen und wollen heute noch ein bisschen das Ganze ein bisschen gliedern auf, typisch toxische Verhaltensweisen eingehen. Wir wollen ein bisschen schauen, woher das kommt. Und dann wollen wir auch noch wissen oder euch Anhaltspunkte geben, wie ihr es erkennt und wie ihr oder wir oder euer Partner das vielleicht besser machen kann.
Genau. Also tatsächlich, letztes Mal ging es auch ein bisschen um physische Gewalt. Im Endeffekt ist toxische Beziehung echt genau physische Gewalt, also eine dysfunktionale Beziehung. Dementsprechend gliedern wir das Ganze jetzt. Also sollen wir direkt mal anfangen?
Ja, hau mal einen raus.
Jetzt hau ich mal raus. Also ein Anzeichen ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das übertriebene Euphorie am Anfang, also dass man wirklich dieses komplette Matchen, man klebt aufeinander, es ist die Person, nach zwei Wochen sagt man, das ist die eine, das ist der eine, das ist, man vergisst alles drumherum und schwebt in diesem großen Hoch. Kann natürlich auch gut gehen, aber oftmals kommt danach auch ein dramatischer Fall.
Dass dieses alles geht sehr schnell. Ein intensiver Anfang. Große Gefühlsversprechungen von der einen oder von beiden Seiten, die da gemacht werden. Es kann ein Heiratsantrag sein oder Formulierungen, die in die Richtung gehen tatsächlich. Wie du schon gesagt hast, kann es ja dann recht schnell bergab gehen. Was dann ja wie so eine Art Loch hinterlässt.
Genau. Ne?
Weil viele bei Beziehungen irgendwie so in dieser Jagd nach Emotionen sind, dass sie so dieses
Dopamin-Hunting.
Dieses Dopamin-Hunting, dieses Serotonin-Hunting, sie wollen die rosarote Brille am liebsten nicht mehr abziehen. Und dann kickt das natürlich, dann knallt das natürlich richtig schön rein am Anfang. Und danach kommt der kalte Entzug und der ist dann natürlich gar nicht mal so geil.
Ja, wobei man sagen muss auch aufpassen am Anfang, gerade wenn jemand so euphorisch euch gegenüber ist, das heißt permanent mit euch Zeit verbringen möchte, kann es ja auch sein, ja okay, krass, die Person geht all in, du fühlst dich auf einmal begehrt, der will mich zu 100% haben und so. Und dass man da als gar nicht sieht oder mit dieser rosa-brote Brille die ersten Anzeichen übersieht, wie zum Beispiel, okay, anstatt dass er jetzt will, dass ich mit meinen Freunden rausgehe oder Familien treffe, nein, bleib bei mir, bleib da. So, dass du anfängst, deine Individualität abzugeben und quasi zu diesem Wir-Gefühl verschmilzt. Also ich kenne das in meinem Bekanntenkreis auch sehr gut. Dann wird nur noch wir gesprochen. Es gibt nur noch mich und den Partner. Ich habe mich mit einer Freundin getroffen. Eigentlich hatte ich ziemlich persönlichen Shit zu besprechen. Und klingeling, es waren zwei Personen. Ich so, hi, schön, dass du auch da bist. Beim nächsten Treffen dasselbe und irgendwann habe ich mich aus der Freundschaft distanziert, weil ich einfach nie mehr reden konnte. Aber die Person konnte, hat das in dem Moment auch nicht angesehen, weil sie waren halt wir. So, egal, was ich ihr erzählt hätte, er hätte es sowieso gewusst. Egal, wo sie hingeht, er geht mit. Das war irgendwie, ist eine ganz ungesunde Dynamik, hat sich das entwickelt.
Ja, das hört sich nicht so nice an. Ich finde, in dem Punkt, ja, mit dieser rasanten Entwicklung, kann man eigentlich zum Thema Lovebombing springen, weil ich finde, das geht ja so ein bisschen da einher. Es ist eigentlich sehr ähnlich. Nur würde ich sagen, ja, wir haben es schon ein bisschen vorweggenommen. Letztendlich ist es ja auch irgendwo das, nur dass es halt länger geht. Ne? Mit Lovebombing erzeugst du letztendlich eine Abhängigkeit irgendwo, eine emotionale Abhängigkeit bei deinem Partner. Ne? Also was Lovebombing bedeutet, heißt, ne, wie der Name schon sagt, du bombst deinen Partner mit Liebe zu, du überschüttest ihn mit Liebe, mit Zuneigung,
Geschenken,
mit positiven Emotionen, mit deiner Liebessprache.
Aufmerksamkeit.
Also, oder mit seiner Liebessprache, also die, auf die er gut oder sie gut reagiert. Und dann wechselst du aber schlagartig die Seite oder das Verhalten und zeigst demjenigen die kalte Schulter und
distanzierst dich
von ihm, ja.
Ja.
Wirst kühl und abweisend und dadurch, ja, das wird natürlich dann extrem verletzend. Also hier haben wir wieder dieses Entzugsszenario angefüttert und dann links liegen gelassen, ne? Angefixt.
Ja, und dann im Endeffekt will man immer wieder diese Beziehung zurückhaben, wie sie mal war. Die war doch so perfekt, die war doch so super und tut dann alles, um diesen Partner wieder dazu zu bringen, wieder ihm diese Liebe und Aufmerksamkeit, Anerkennung zu geben. Und das ist auch schon ein Anzeichen von einer toxischen Beziehung. Genau.
Ich finde fast, ohne das jetzt krass vorwegzunehmen, aber ich finde, es ist fast wie so eine Steigerung irgendwie dann, also Gaslighting finde ich ist wie fast eine Steigerung von Lovebombing. Also ich weiß nicht, ob man das so ganz klar trennen kann, diese Eigenschaften, weil bei Gaslighting fängst du ja dann an, noch das Ganze manipulativer zu gestalten, aber
mit ich glaube, du ähnlichen. Kannst es als Überbegriff nehmen, dass eine toxische Beziehung meistens Extreme hat. Das heißt, eine toxische Beziehung besteht meistens aus Extremen, ob das jetzt extreme Liebe ist, man versteht sich extrem gut oder man streitet sich extrem, verträgt sich wieder, hat wieder diesen krassen Dopamin-Kick. Ob das jetzt im Lovebombing ist, in der Anfangsphase, ich glaube, das toxische Beziehung empfindet sich meistens in diesen extremen Punkten.
Mhm.
Also die neutrale Mitte gibt es da meistens selten. Das
ist eine ambivalente Beziehung.
Und so sieht es aus. Genau, also es gibt ja auch jetzt, wenn wir schon ein bisschen gesprungen sind, durch dieses Dauerstreiten und dann andere sich wieder richtig gut verstehen, das schüttet ja extrem viel Dopamin und Serotonin aus. Also ich weiß, dass aus meiner Beziehung damals, wir haben uns so unglaublich oft gestritten wegen jeder Kleinigkeit, hat er angefangen, einen Streit, es war alles in Ordnung, von 0 auf 100 war irgendeine Kleinigkeit, ob es eine Nachricht auf meinem Handy gekommen ist und wer hat dir geschrieben? Ah, da hat bestimmt ein Typ geschrieben. Und auf einmal war wieder ein Streit und es hat, dann gib mir dein Handy. Zeig mir, dass du das hast, so, da musste ich ihm mein Handy geben. Und er hat da wirklich dann immer auch reingeguckt. Manchmal hat er auch ab und zu diese Testphase gemacht. Ich soll das Passwort eingeben. Wenn ich das eingegeben habe, ich habe es ab und zu war auch was drin, muss ich ehrlich sagen, gestehen. Aber dann hast du schon geschwitzt, hast das Ding eigentlich, ja, nimm, guck, wenn du mir nicht traust, guck doch rein. So, ja, ne? Und dann.
Die Psychospielchen.
Ja, da ging halt immer, man muss auch sagen, es gibt toxische Beziehung kann von einem Partner ausgehen, es kann aber auch von beiden sein. Das heißt, dass beide sich befeuern. Und ich glaube, das war bei meiner ersten Beziehung genauso, weil ich war definitiv auch kein Engel, definitiv nicht. Und wenn man da teilweise ungesund reingeht, kann man halt auch einfach ein Verstärker sein. Also ich glaube, ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einer falschen Person zusammengekommen wäre, hätten das sicherlich andere Sachen von mir getriggert, eben weil ich schon Päckchen habe und mitbringe. Du hast mich da ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen, und ausgebremst. Aber wenn ich zum Beispiel die Beziehung davor gucke, habe ich ja auch, in der ersten Beziehung bin ich nicht wirklich fremdgegangen, aber ich habe dann schon mal rumgeguckt und konnte es irgendwann nicht mehr aushalten und habe mich versucht zu lösen. Aber ich habe auch sehr ungesunden Shit gemacht. Deswegen, also wenn wir jetzt von toxischen Beziehungen reden, reden wir jetzt vielleicht nicht nur von deinem Partner, sondern vielleicht sollte man sich auch selbst reflektieren, wie man zu dieser toxischen Beziehung gekommen ist. Weil meistens gehören da zwei dazu. Und da ist nicht nur ein Opfer und ein Täter dabei.
Es war schon ein bisschen so in der Ursachenecke jetzt
oh.
verlaufen. Aber ja, oftmals
Wir wollten doch nicht springen.
Verdammt. Wir wollten doch nicht springen. Ein kleiner Springer. Ja, sollen wir das erst nochmal kurz skippen? Können wir nochmal drauf zurückkommen, ja, wie sich Partner gegenseitig beeinflussen oder wer sich wie beeinflusst. Du hast das Argument genannt mit, okay, streiten, andauernd wegen Nichtigkeiten streiten. Genau, das ist eigentlich ja schon der Punkt an sich. Du hast ein gutes Beispiel genannt. In dem Beispiel fand ich, war aber auch schon das Thema mit der Kontrolle mit drin.
Mhm.
Dass nicht nur wegen Nichtigkeiten Streitereien angefangen werden, was zu diesen starken Emotionsschwankungen führt, sondern auch, dass die Person versucht, Kontrolle über dich zu erlangen. Sie vertraut dir nicht, aus Gründen. Und deswegen muss ich, ne, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Den Satz kennen viele von vielleicht ihren Eltern, also wieder Ursachen. Aber den Satz kennen viele und ich finde, der kommt meistens aus den Mündern von Leuten, die eben diesen toxischen Verhaltenszug haben und merken gar nicht, wie broke der Satz eigentlich ist. Wenn ihr eben dieses Gefühl habt, dass euer Partner euch regelmäßig anruft, er möchte dauernd wissen, wo du bist, was du machst, wer ist da. Ja, richtig. Ja, also ihr sollt am besten noch irgendwelche Tracker auf dem Handy haben.
Nein, ich weiß auch, Beweisbilder waren immer. Ich bin bei Freunden XY, schick mir ein Beweisbild.
Ja. Also,
toxisch.
Ich denke, er hat bei jedem jetzt irgendwie geklingelt wahrscheinlich oder ihm fallen andere oder ähnliche, euch fallen andere Beispiele ein.
Könnt ihr gerne mal als Kommentar in Insta posten unter dem nächsten Post.
Die kommentieren nichts, die haben Angst.
Noch nicht. Hört's auf, wir leveln das jetzt hoch.
Hey, wir leveln das jetzt, okay. Skillen jetzt auf Podcast.
Ja, im Endeffekt ist es dann auch extreme Einschränkung. Ne? Also diese Kontrolle ist ja auch extreme Einschränkung. Du übst Kontrolle, zum Beispiel bei mir war es Klamotten ein Thema, weil ich bin sehr freizügig damals rumgelaufen, Anerkennung, letzten Podcast. oder auch mit Freunden. Er mochte XY-Freunde nicht von mir, weil er wusste, die mögen ihn nicht.
Ja, das kenne ich.
Da wurde mir verboten, mit denen was zu machen. Und wenn er gesehen hat, die schreiben mir am Handy, dann gab es wieder ein Riesenstreitthema. Also wusste ich schon, ich muss die teilweise, habe ich die archiviert, die Chats dann, dass die bloß nicht aufkommen, weil ich wusste, ich habe den unangenehmen Situationen aus dem Weg gehen wollen. Das ist ja auch sowas. Ich musste auch Apps löschen. Oder er wollte unbedingt, dass ich Facebook lösche, weil allein ich. Es war nicht mal, dass ich Leute angeschrieben habe, sondern ich war schuld, wenn Leute mich anschreiben, weil mein Profil strahlt ja aus, dass ich gerne angeschrieben werden möchte. Ne? Also da komplette Kontrolle am liebsten.
Hattest du nicht in deinem Banner stehen, bitte schreibt mich an, ich hab Bock.
Natürlich.
Nee, ich dachte, das war so, deswegen habe ich dich doch angeschrieben.
Nee, da steht drin, ich suche nichts Ernstes.
Ich suche nichts Ernstes.
Ja, und dann weiß ich noch, dann habe ich irgendwann mal in Facebook gesehen, da hatte ich damals, es war noch so ein Hype, wie viele Freunde hat man auf Facebook? Oh, du hast über 2000 Freunde.
Der Freundesflex.
Ja, und dann weiß ich noch, ist er durchgegangen so und dann musste ich fast jeden Typen, sollte ich dann löschen? Und ich so, hä, wieso? Also, ne, da war diese komplette Kontrollverlust und auch diese Wut und da teilweise dann auch diese Missgunst gegenüber anderen Sachen, das ist nämlich der nächste Punkt. Neid und Missgunst. Na, wenn dein Partner sich nicht über deine Erfolge freuen kann oder sich, wenn dir was Cooles passiert ist, eher runterspielt und sagt so, also er kann sich nicht freuen, weil in dem Moment bist du ja vielleicht, erhebst du dich oder bist mehr wert und dann hat er Angst, dich zu verlieren, weil es aus dieser Verlustangst kommt. So, ne, okay, du hast jetzt ein saugeiles Abitur hingelegt und er kann sich nicht mitfreuen, weil scheiße, er fühlt sich dadurch klein neben dir. Ja. Und in dem Punkt kann er dann sich nicht mehr für dich mitfreuen.
Ist eigentlich eine Art Selbstwertgefühl, also ein fehlendes Selbstwertgefühl.
Ja, Verlustangst.
Verlustangst, ja. Und fühlt sich dir nicht gewachsen irgendwie oder ist ganz, ganz komisch. Ich würde noch mal kurz zu dem Punkt vorher zurückspringen, zu der Kontrolle, weil ich erwische mich da heute auch ganz oft dabei, wie ich da voll die Macke weg habe, dass ich so ein komisches Bauchgefühl bekommen, wenn mir irgendjemand schreibt, wenn mir irgendwelche Frauen schreiben, was jetzt nicht oft vorkommt, aber dann ist immer so, also da habe ich mich auch schon genug dabei ertappt, wie ich dann doch wieder irgendwie Chats gelöscht habe oder auch archiviert habe und dann dachte ich mir so, Alter, das Ding ist, das sitzt aber tief bei dir.
Ja.
Ja, also krass. Es ist...
Nur zum Festhalten, bei mir braucht er das absolut nicht.
Ja.
Das nicht. Hört sich jetzt so an, als wäre ich auch so.
Nein, nein. Aber ich will aber nur verdeutlichen, wie...
Nee, ich verstehe aber, was du meinst. Am Anfang war es auch ein paar Mal so, ich weiß noch, wo ich deine, mit der du angebandelt hattest im Club, wo wir gerade frisch zusammen waren und was du dir für einen Kopf gemacht hast. Und ich bin einfach hin und hab sie umarmt und hey, freut mich, dich zu sehen. Und wir haben einfach gequatscht. Und Roy ging voll die Pumpe nebendran. Ich so, hey, entspann dich
doch. Das war übel stressig.
Entspann dich doch, also, ne?
Hä, da können ja auch so viele Leute bestimmt zu relaten, wenn du weißt, okay, du bist jetzt irgendwo. Also, das war jetzt, aber dieses, okay, dein Ex-Partner taucht irgendwo auf und du bist dort mit deinem neuen Partner. Da schwitzen einige richtig rein, sage ich dir.
Ja, und bei Ex-Partner ist nochmal ein anderer Punkt,
ja,
als jemand,
okay,
mit der du da Techtelmechtel, während wir uns kennengelernt haben, hattest.
Ja, aber das ist ja dann einfach nur noch eine Variante, eine Steigerung. Das sieht jetzt wieder im Auge des Partners, wie krass er irgendwas bewertet. Mhm. Ne? Also die einen bewerten das vielleicht krasser, dass da jetzt irgendwie die Ex-Freundin da ist. Und die anderen bewerten es vielleicht irgendwie krasser, dass da eine Person ist, von der der Partner weiß, dass er auf sie gestanden hat.
Also im gesunden Bereich würde ich jetzt für meine Befähigung behaupten, sollte man sich um solche Punkte gar keine Gedanken mehr machen müssen. Also ich tue mir solche Gedanken nicht, weil für mich, mir ist es vollkommen normal, dass du vor mir Personen hattest, die dir wichtig waren im Leben. Ich hatte Personen, die mir wichtig waren im Leben, ändert aber nichts an der Situation, dass du mir wichtig bist. So. Und ganz egal, wen ich wo treffe, sobald du irgendwann Angst hast, so, oh mein Gott, da ist der Ex-Partner, dann hast du ja wieder Verlustangst. Ne? Und das ist schon wieder diese Ungesunde, das ist, dann bist du nicht im Reinen mit dir. Also alleine, auch wenn ich sehe jetzt, okay, oder Roy schreibt mit Frauen oder trifft sich mit Frauen, da habe ich gar keine Verlustängste, weil ich mir sicher bin. Also ich bin mir meinem Wert bewusst und ich vertraue Roy zu 100%. Und dann ist das eigentlich ganz egal, was er tut, weil in meinem Kopf gibt es dann nicht dieses Ding, oh, was ist, wenn er mich verlässt? Oder, oh, die könnte ja krasser, besser sein. Ich vergleiche mich da gar nicht, weil ich bin ich. Und Roy hat mich ausgesucht, er liebt mich. Also warum sollte ich deswegen dann diese negativen Gefühle haben? Und das ist tatsächlich eine Sichtweise, die man lernen kann. Weil das Eifersucht ab und zu mal auftaucht, das ist normal. Aber Eifersucht ist eigentlich besteht nur aus Selbstzweifeln an dir. Was anderes ist Eifersucht, nicht Verlustangst.
Mhm.
So, das ist einfach Eifersucht zusammengefasst. Die ist nicht schön, die ist nicht gesund, die ist nicht normal. Das besteht eigentlich nur in dir, diese Eifersucht. Ob du dir von früher Beziehung XY mitbringst, weil du betrogen worden bist, hast du ein größeres Päckchen zu bearbeiten oder...
es gibt auch evolutionsbiologische Erklärungsansätze für Eifersucht.
Ja, natürlich. Also. Ne? Partnerbindung. Aber ich meine, jetzt in der heutigen Zeit ist Eifersucht nicht mehr notwendig.
Mhm. Ja, schon. Also zumindest nicht in dem irgendwie vorherrschenden Maße.
Ja, wobei, ja, ich bin schon sehr extremer Verfechter der Nicht-Eifersucht. Aber ich bin auch ein sehr gebranntes Kind, muss man jetzt auch dazu sagen. Also ich habe Eifersucht als sehr verletzend wahrgenommen vom Partner und fahre da eine absolute 100% Toleranz-Fahrbahn.
Also null Toleranz.
Nein, 100% Toleranz.
Ach so, aber du fährst null Toleranz gegenüber Eifersucht.
Null Toleranz gegen Eifersucht, 100% Toleranz gegen Dinge, die man tun kann. So. Okay. Ja, aber ich glaube, Eifersucht ist immer mal ein ganz krasses Thema, weil das halt jeder irgendwo mit zu kämpfen hat, das grüne Monster.
Ja, da haben wir aber auch schon drauf rumgelutscht, glaube ich, in der Folge. Du warst vorhin bei... Neid und Missgunst, ja genau. Ja, okay, Neid und Missgunst.
Hast du das mal erfahren?
Dass ich eine Partnerin nicht für meine Erfolge
gegönnt hat?
Weiß ich nicht. Vielleicht Missgunst könnte man. Ich erinnere mich da noch, das habe ich glaube ich auch schon mal kurz erzählt. Erste Beziehung damals mit 16, 17. Als ich aus der Schule raus bin und dann in die Ausbildung kam, hat sich ja schlagartig mein verfügbares Zeitfenster geändert.
Mhm.
Ja, also von dem Typ, der um 1 Uhr aus der Schule ist und dann irgendwie bis abends um 6 Zeit hat und danach ins Training geht, 4-5 Mal die Woche, wurde auf einmal jemand, der gerade so mit dem Zug nach Hause kommt und dann noch schnell ins Training will und danach ist es 8 und dann ist er eigentlich im Arsch. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Missgunst war, aber auf jeden Fall führte das zu einem, unter anderem einem sehr unangenehmen Streitgespräch, Konfliktgespräch mitten im Wingert.
Ich kenne nur andere Sachen im Wingert.
Ja, ja. Sex im Wingert. Ole. Ja, nee, ich weiß noch, da war ich, das hat mich, war ein Heavy Hitter, war das, da habe ich, glaube ich, auch geweint damals und so. Also, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Hm. Weil ich, das war so, hey, ich kann da jetzt. Das
stand ja nicht in deiner Macht.
Na, also zwischen Liebe und Job irgendwie so wurde ich gefühlt vor die Entscheidung gestellt. So hat es sich angefühlt, oder habe ich es auch noch in Erinnerung. Und das hatte ich, würde ich schon auch sagen, wie so ein bisschen wie Missgunst.
Ich würde eher sagen, fehlendes Verständnis. Ich würde ja, jetzt nicht unbedingt Missgunst, ja, sondern sie hat wahrscheinlich sich an erster Stelle priorisiert.
Ja, sie hätte auch irgendwie sagen können.
Deine Karriere.
Hey.
Also ich weiß.
Ja, Karriere, weißt du, Ausbildung. So, hey, ja, ist voll ja geil, richtig, dass du jetzt deine Ausbildung hast. Und dann gucken wir halt, dass wir das am Wochenende unsere Zeit genießen. Also ja, kann man jetzt schon.
War sie noch in der Schule? Hatte sie noch dieselbe Zeit?
Ja, ja, ich meine schon. Aber das kennen, das habe ich mit Max auch schon rüber gehabt. Die, wenn du in verschiedenen Lebenslagen bist, du bist in der Arbeit, sie ist noch in der Schule. Da fehlt oft das gegenseitige Verständnis. Vor allem, wenn man nicht gute Kommunikationstechniken kann und übt und anwendet, dann führt das ganz oft zu, ich sag mal, Missverständnissen oder gegenseitigem Unverständnis. Okay, was haben wir noch Schönes?
Was mir aufgefallen ist, je toxischer meine Beziehung wurde, desto mehr schlechte Zeiten haben wir im Endeffekt erlebt. Also wenn man das wie auf so eine schöne Waage balancieren würde, war eigentlich wie jedes Jahr kam ein Riesenstein immer auf die negative Seite mehr und immer weniger Steine auf die positive. Das ist wirklich teilweise, ich weiß nicht, ich habe noch Tagebucheinträge, da war fast jeden Tag irgendwas drin, irgendwie wieder was vorgefallen, wieder irgendein Streit, wieder irgendwas Negatives und wirklich, wir hatten gar keine Streitkultur, das heißt, wir haben uns angeschrien, Kompensationsstrategie war Sex. Danach war gut und wir haben nicht drüber geredet. Das heißt, es staut sich auch auf. Also wir haben nie ein Problem wirklich gelöst, sondern es einfach körperlich gelöst für uns. Dann war genug Dopamin wieder da. Man hatte ordentlich Wut, hat das ordentlich katalysiert quasi im Körper und dann nicht mehr drüber geredet. Und das war ganz fatal. Also Kommunikation war uns echt scheiße, aber da kommen wir später drauf. Also dass eine Beziehung irgendwann mehr schlechte Momente führt als gute. Das ist definitiv noch ein wichtiger Punkt. Und unter Druck setzen auf jeden Fall. Ja, das ist auch ein Zeichen von toxischer Beziehung, wenn du jemanden unter Druck setzt, zum Beispiel, ja.
Ja, das hat sich so damals auch angefühlt, würde ich sagen.
Ja, das wird
unter Druck gesetzt.
Ja, ja, das könnte man unter dem Punkt, denke ich, sehen. Ja,
schon.
Oder auch so, ich wusste damals, bei Freunden war das auch so ein Thema, ja, aber Lisa und Ding haben zum Beispiel jeden Tag Sex. So, ne, dann drückt, wenn du das deinem Partner sagst, dann fühlt der sich automatisch unter Druck gesetzt, wenn es gerade um das Thema geht, wie häufig und so. Ja, und das ist halt auch eine Sache, die halt eigentlich nicht geht. Ne? Oder du bist doch ein Gentleman, du zahlst doch bestimmtes Essen. Ne? Das sind auch so Sätze, die sind toxisch. Ne? Und die fallen sehr häufig in der Beziehung. Oder dass man, ja, dieses Druck setzen, dem Partner deinen Willen in dem Moment aufzwingen. Genau. letzter Punkt, würde ich mal sagen, dann haben wir auch ordentlich Punkte abgefrühstückt, ist Angst haben, Dinge anzusprechen. Also bei mir war es ja ganz klassisch, wir haben die Dinge nie angesprochen, es ist irgendwann hochgekocht, eskaliert, es hat geknallt, aber wir haben nie ein Gespräch geführt, wo wir uns gesagt haben, hey, pass mal auf, das und das verletzt mich, lass mal darüber reden. Das gab es nicht, ne? Weil ich immer Angst hatte, wenn ich jetzt sage, hey, ich fühle mich kontrolliert von dir, wusste ich, das wird ein Riesendrama werden und das wird noch viel schlimmer, wenn ich das jetzt anspreche. Und das ist auch ein Riesenzeichen von einer toxischen Beziehung, wenn du dich nicht traust, deinem Partner etwas anzusprechen, weil du weißt oder du denkst, es eskaliert danach.
Ja, ich nehme da gern diese, also ich, wenn ich davon selbst spreche, von dem Erlebnis, dann rede ich meistens von Gartenzäunen und von Mauern, die man aufbaut. Also weißt du, man fängt an, aus irgendeinem Grund, vielleicht weil die Intimität aus irgendeinem Grund nicht unausgeglichen ist, Also du Sachen preisgibst und der andere nicht. Oder du merkst, dass der andere nichts preisgibt von sich. Und eine Beziehung lebt halt davon, dass man Intimitäten teilt. Und dann fängst du an, das irgendwas nicht mehr zu erzählen, setzt sozusagen den ersten Pfahl in den Boden und fängst dann an, dir so ein kleines Gartenzäunchen zu bauen und sagst, aus irgendwelchen Gründen erzähle ich das nicht und will irgendwie keinen Streit riskieren oder der interessiert sich da nicht dafür oder der hat mir irgendwie noch gar nichts von sich erzählt und jetzt ist der mal dran. Also du findest dann irgendwelche Argumente, um das nicht auszusprechen und das baut sich immer weiter auf. Eigentlich, also aus dieser Gartenmauer wird halt irgendwann Gartenzaun wird irgendwann eine Gartenmauer und daraus wird irgendwann eine ostdeutsche Grenze. Nee, also die Mauer wird halt immer höher und dann redet man irgendwann davon, ihr redet ja gar nicht mehr miteinander. Also das ist dann so dieses Endergebnis davon.
Aber eigentlich gibst du mir gerade so einen kleinen Nackenklatscher von hinten, weil tatsächlich das genau in der Freundschaft von mir, jetzt nicht in der Liebesbeziehung, aber in der Freundschaft von mir, ich glaube, das Problem ist, dass wir irgendwann angefangen haben, diese Zäune aufzubauen und mittlerweile ist so eine Mauer und beide denken, warum redet der andere nicht? Und wir wissen teilweise nicht mehr, was im anderen Leben vorkommt, aber ich bin mittlerweile auch so, ich kriege mir nur vorgeworfen, ich melde mich nicht, aber die Person meldet sich auch bei mir nicht und dann denke ich mir, warum muss das immer von mir kommen und ich werde immer angeschissen, aber das ist ein guter Nackenklatscher, ich werde direkt nach dieser Podcast-Folge eine Mauer einreißen.
Ja, und das ist dann auch nicht einfach mal so schnell
niedergeprasselt. Nee, ist es nicht. Das ist ja ein Prozess. Du musst Stein für Stein wieder abbauen.
Genau. Der Punkt war mir noch relativ wichtig.
Das ist ein guter Punkt. Danke,
Immer gern.
immer Therapien selbst, und sich ja selbst.
Immer selbstreflektiv unterwegs.
Therapeut Heilmann kann ich empfehlen. Ja,
kommen Sie zu. Ich heiße nicht umsonst Heilmann. Ich muss meinen Doktor einfach machen. Das hilft nichts.
Nee, Dr. Heilmann.
Das wäre geil.
Ich werde definitiv zur Sprechung kommen.
Ja. Kommen Sie mal rein.
Okay, wir driften ab. Sollen wir mal ein bisschen auf die Ursachen kommen?
Ich gucke mal kurz hier noch einen Blick.
Ja.
Wir hatten, genau, ungleiches Geben und Nehmen, ja, Intimität unausgeglichen. Also hier auch, also nicht nur Intimität, sondern auch natürlich Liebessprachen können ein ungleiches Verhältnis zueinander haben. Also nicht, dass der andere eine andere Liebessprache spricht als man selbst, das ist ein anderes Thema, sondern wirklich, dass man einfach nicht das Gefühl hat, man bekommt irgendwas zurück. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass eine Beziehung mehr Energie kostet, als sie dir gibt.
Du gibst und derjenige nimmt.
Und das führt über einen längeren Zeitraum. Geht das so weiter, dann wirst du irgendwann keine Energie mehr.
Das ist also ein klassischer Beispiel mit, wenn man ein bisschen auseinander wohnt, dass die eine Person immer nur zur anderen Person fährt. Die Person nicht mal auf die Idee kommt, ja, wenn du sagst, ja, ist mir zu stressig, zu sagen, hey, ich komme jetzt mal vorbei.
Ja.
Das ist jetzt kein toxischer Punkt, aber ein Anzeichen, wo man sagt so, okay, könnte man mal drüber reden.
Ansonsten, was mir noch wichtig ist, ist auf jeden Fall Grenzüberschreitung. Also die haben wir jetzt eigentlich, das hatten wir ja schon mal so ein bisschen. Also Grenzüberschreitung definiert natürlich jeder für sich selbst, wo seine oder ihre Grenze anfängt. Das kann sich natürlich verbal oder auch physisch auswirken. Also,
das hatten wir eigentlich letzte Podcast-Folge. Ja. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann zippt man die letzte rein.
Ja, also das ist auf jeden Fall auch krass. Also heftige Beleidigungen und physische Gewalt haben nichts mit einem gesunden, altgebackenen Ehebild zu tun. Das ist einfach scheiße.
Ja. Soll ich noch mal eine kleine Geschichte, Anekdote erzählen, zu dem alles geht sehr schnell?
Ja.
Als ich in England war für ein Jahr, habe ich natürlich auch jemanden kennengelernt, direkt am Anfang. Wir hatten damals so eine Einführung in die Uni, egal, da waren wir auf jeden Fall 2 Wochen zusammen, alle Leute, und hatten da verschiedene Konferenzen. Und so haben wir uns kennengelernt, weil wir im selben Cluster waren. Und die Person ging auf einmal, also das ging super schnell, mir ging das zu schnell und ich hatte literally nach 2 Wochen einen ernst gemeinten Heiratsantrag. So, ne, und ich habe natürlich gesagt, war von 0 auf 100, aber das war auch jemand, der sehr eine verlorene Seele war, würde ich mal sagen. Eine wunderschöne, aber verlorene Seele. Und da habe ich so, okay, das wäre wahrscheinlich, hätte ich da nicht direkt einen Cut gezogen, noch eine weitere dramatische Geschichte meines Lebens geworden. Aber ja, das ist, kann als sehr, sehr schnell gehen. Das ist verrückt. So, noch ein bisschen Gossip.
Gossip, Gossip. Ja, die Engländer roasten. Okay, ja, das haben wir einfach mal so ein kleiner Abwasch gemacht über sehr viele toxische Verhaltensweisen. Diese können bei Männern und Frauen auftreten oder alles, was dazwischen, davor und dahinter ist. In verschiedenen Ausprägungen, also nur weil jetzt eine Person einen dieser Eigenschaften hat, heißt das nicht, dass sie per se ein schlechter Partner ist.
Sofort drin! Ja. Nein.
Also wir haben jetzt während den Argumenten das Ganze relativ wenig relativiert. Aber natürlich muss man das schon sehr genau betrachten, was einem da jetzt auffällt, wie stark. Und dann geht es natürlich darum, wie man das anspricht.
Ne? Genau, genau. Und im Endeffekt, wenn ihr jetzt feststellen solltet, okay, meine Beziehung hat ein paar Punkte, heißt es nicht, dass das jetzt hoffentlich mal verloren ist. Scheiße, ich bin in einer toxischen Beziehung. Nein. da kann man auf jeden Fall, ich meine, alleine eine Erkenntnis zu haben, dass die Beziehung, die man vielleicht führt, oder dass man, wenn man sich selbst mal hinterfragt, wie man in den letzten Beziehungen war, dass da toxische Punkte vorhanden sind, dass man die erkennt, ist der erste Weg zur Besserung. Und dann der zweite ist, unser Daumen riecht nun gut. Das zweite ist natürlich das Ansprechen. Und da entscheidet sich dann, wie die Beziehung Zukunft hat oder nicht, wenn die Person das gleich bagatellisiert und abstreitet oder sonstiges, dann wird es eher schwierig sein. Und je nachdem, wie toxisch es wirklich ist, wäre es vielleicht da besser, sich zu trennen. Und wenn die Person das einsieht, dann kann man da natürlich drüber reden. Wie man darüber spricht am besten, kommt danach als Thema. Das fangen wir gleich nochmal an. Das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Kommunikation. Ansonsten, wenn ihr merkt, okay, ihr wollt was ändern, ihr wisst nicht, wie, ihr seid schon verfahren. Es gibt Beziehungscoaches, die man einfach mal reden kann, sein Herz ausschütten, die einen da sehr gut durchführen können. Einfach auch generell ein Therapeut, der kann da euch auch helfen. Also in diesem Jahrzehnt ist es keine Schande mehr, zum Therapeut zu gehen, sondern ich würde es eigentlich jedem empfehlen. Genau, und der vierte Punkt ist, wenn ihr merkt, ihr seid so in euch selbst verloren, euch zu besinnen, okay, hey, was waren meine Hobbys früher? Was hat mir Spaß gemacht, wieder als individuell anfangen zu leben und dich selbst aufzubauen, um dann vielleicht aus diesen Fängen der toxischen Beziehung rauszukommen und die Beziehung auch wieder in einen gesunden Rahmen zu bringen, in diesen Rhythmus, je nachdem, wie tief toxisch die ist. Also bei meiner ersten Beziehung hätte es ab dem 8. oder sagen wir ab dem 5., 6. Jahr, wo wir zusammen waren, nichts mehr gebracht. Hätte ich mich zurückgezogen, das hätte ihn nur getriggert. Aber es gibt ja auch leichtere Formen, wo das vielleicht machbar ist, wo man dann redet und sagt, hey, wir führen beide unser Leben, wir lieben uns, wir planen Zeit gemeinsam, aber diese Kontrolle, ich will mit meinen Freunden alleine weggehen, du gehst mit deinen Freunden auch alleine weg. Dieses Existieren nebeneinander und nicht ineinander. So.
Ja. Wir sind zwei Individuen, die den Weg gemeinsam gehen möchten, ne? So nach der Mentalität.
Ich hatte tatsächlich an der Hochzeit hatte ich einen Spruch. Scheiße, hätte jetzt so gut gepasst, scheiße. Oh, darf man scheiße sagen im Podcast? Ich weiß es nicht.
Jetzt ist es explicit Content.
scheiße. Mitgesperrt. Ich will dich in meinem Leben haben, nicht weil ich dich brauche, sondern weil ich dich will. Oder irgendwie sowas in die Richtung war das, ne? Also ich möchte dich heiraten, nicht weil ich dich brauche, sondern weil ich dich in meinem Leben haben möchte. So, irgendwie so. Und das war nur schöner und romantischer ausgedrückt. Mit aber Sicherheit. Die Kernaussage.
Aber ich verstehe die Kernaussage, ja.
Ja, also ich würde sagen, auch man muss sagen, dass es heutzutage eine toxische Beziehung vielleicht nicht häufiger gibt, aber mehr befeuert wird, ne, gerade durch Social Media. Also wenn man da mal ein bisschen durchsippt, ich weiß, oh Gott, da gibt es ein Video, was ich gesehen habe, das war richtig peinlich. Da hat er erklärt, warum seine Freundin nicht ins Fitnessstudio darf, weil sie soll ja Scham haben. So, ne? Mhm. Und sie, dann gucken ja andere Männer sie an, wenn sie da in ihren Sportsachen guckt. Und deswegen soll seine Freundin, die darf nicht ins Fitnessstudio gehen. Und sowas hören sich ja Leute an. Und wenn gerade junge Leute noch nicht so eine Ahnung haben von Beziehungen und so viel bescheuerten Content mitbekommen, wird das als Norm angesehen. Je öfter du was gesagt bekommst, desto normaler wird das für dich. Ja. Und deswegen, also da gab es dann durch Social Media echt Content, wo ich echt nur den Kopf schütteln kann. Und
ja, es ist halt unglaublich schwer, das irgendwie zu...
Ja, oder auch, ich meine, du wirst ja teilweise schon schief angeguckt, wenn wir irgendwie feiern sind und ein Typ redet mit mir und ich rede einfach nur normal zurück. So, oh mein Gott, wie kannst du zulassen, dass sie mit einem Mann redet? Wo ich mir denke, so, hä? Also ja. Roy vertraut mir und weiß, ich weiß, wo die Grenzen sind. Warum soll er sich darum Sorgen machen?
Mhm. Ja, es ist halt unglaublich schwer, das auch irgendwie zu vermitteln. Also, weil es gibt ja jetzt nicht irgendwie den Fahrplan für Beziehungen so. Und im Internet kann halt nun mal jeder so sein Brei von sich geben.
Unzensiert.
Unzensiert. Das wird auch in der Regel nicht irgendwie eingeordnet oder so. Also
sehe wir. Wir haben einen Scheiß-Podcast. Scheiße.
Genau. Und natürlich hast du verschiedene Einflüsse auf dich. Also du hast jetzt Social Media gesagt. Wir haben natürlich auch unsere Eltern als allererstes, würde ich sagen, die da natürlich unsere Vorstellung von einer Beziehung irgendwie prägen.
Ich meine, alleine wie viele Kinder mittlerweile Scheidungseltern haben, die das da mitbekommen haben. Es gibt auch sehr viele hässliche Scheidungen, ne, wo das Kind dann als Spielball benutzt wird, wo dann auch ein Traumata mit entsteht, wo du das dann vorgelebt bekommst. Und auch Filme, richtig abgefuckt. 50 Shades of Grey, wenn man einfach mal den Christian Grey als jemand vielleicht nicht Hübsches und Reiches ersetzen würde, hat das auf einmal einen ganz anderen Geschmack.
Ja, sobald der Mann seinen Halo-Effekt, sein Pretty Privilege und seinen Status verliert, wird er einfach nur ein Psychopath draus.
Ja. ja, auch.
Aber nein, der Film ist so geil.
Ja, auch wenn man Menschen quasi so glorifiziert, diese Bad Boys, ne, in diesem Film, und dann ist da dieses super brave Mädchen, die dann diesen richtig Bad Boy, und sie schafft es dann, ihn zu verändern. Und das ist halt so eine toxische Beziehung, und diese Person, die so gebrochen wird, wird so auf den Podest gestellt und so heiß dargestellt, diese Versuchung, diese Dramatik, weil es geht hoch mit den Emotionen und dann wieder richtig runter, und dann geht er ihr fremd, aber eigentlich ist er gebrochen und sie liebt ihn und er liebt sie, und diese Dramabogen, aber in diesem Film wird es so idealisiert, dass es teilweise für uns normal wird. Und dann denke ich mir auch so, das ist so.
Weil man sich irgendwie so schön findet an diesem, also man haucht diesen Spannungsbogen, wir hatten es ja schon kurz drüber, niemand schaut sich Filme an, in denen auf Augenhöhe mit gegenseitiger Wertschätzung und Anteil und Rücksichtnahme diskutiert wird. Das ist ja relativ unspektakulär. Der Gag ist, finde ich, bei solchen Filmen, dass ja der Hauptprotagonist oder Protagonistin ja oft auch genauer beleuchtet wird. Also auch eben diese, warum macht er das jetzt? Warum ist er jetzt so, wie er ist? Also da wird ja so eine Art Mitgefühl für den Protagonist ja erzeugt, hervorgerufen. Und auf einmal ist so, ach ja, der hat das ja nur gemacht, das und deswegen.
Ja.
Aber in der eigenen Beziehung macht das ja keiner. Also, wenn dich jetzt ein Typ betrügt und dich behandelt wie ein Stück Scheiße, dann kommst du nicht auf die Idee zu sagen, also,
doch,
ja?
Das gibt es auch. Ich habe die Sachen relativiert, dass ich bei ihm geblieben bin, genau mit den Sachen aus seiner Kindheit, und ich weiß, er hat die Scheiße jetzt nur gemacht, dann kam er, ich liebe dich, ich brauche dich, und das war wieder diese Manipulation. War wieder dieses Unterdrucksetzen, Manipulation, wenn du jetzt auch gehst, du weißt, ich habe das nur das und deswegen gemacht, das war gar nicht, weil ich dich verletzen wollte, ich liebe dich doch so, du bist die Frau meiner Träume, und auf einmal wirst du weichgekocht, eben genau mit diesem Punkt.
Okay, ja gut, ich hätte ihm wahrscheinlich 12 Rules for Life von Jordan Peterson geschenkt und hätte gesagt, verpiss mich jetzt.
Ja, das kann jemand Gesundes kann das, aber wenn du einmal in dieser toxischen Beziehung gefangen bist,
ja, klar.
Dann ist es auch ganz schwer, diese Person loszulassen.
Ja, ja gut, okay.
Ja,
aber es gibt bestimmt auch einige, die einfach
so
sagen,
so wie der Asitani sagen würde.
Der Asitani.
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 Asitoni. Abgefuckte Scheiße. Ja.
Er sagt schon abgefuckt. Ah.
Nein, ich hab's jetzt umgewandelt, Mensch.
Echt,
jetzt wird's ja aber ein richtig Assi-Talk hier.
Ich habe hier auch die guten zensierenden Sounds am Start. Also ich werde das einfach zensieren später.
Okay, wenn es zensiert ist, dann schreibt mal bitte irgendwo, wer weiß, was für ein Wort gemeint ist.
Das wissen alle.
Dann, was noch ein Punkt ist, Dating-Apps. Ne? Also heutzutage diese Angst davor, super schnell austauschbar zu sein, steigt immer mehr, weil das merkst du auch gerade, wenn du auf einer Beziehungssuche bist, du hast so viel Auswahl. Tinder ist dafür gemacht zum Swipen, Swipen, Swipen. Vielleicht ist der nächstbeste, oh, da kommt vielleicht noch was Besseres. Ach, mehr als ein Hi schreibe ich, mache ich gar nicht zurück oder ich lese gar nicht mal die Antwort, weil der Traummann wartet ja beim nächsten Swipe vielleicht. Ne? Mhm. Und dass du dann auch Angst haben könntest, okay, weil da kommt jemand Krasseres, mein Partner findet jemand Schnelleres, Besseres. Früher im Dorf gab es nur die Leute, die im Dorf waren. Da bist du vielleicht mal irgendwo hingekarrt, aber da hast du nicht diese Auswahl. Und hier ist ja eine krasse Auswahl an Menschen, die du auf einmal triffst. So eine Überreizung, Überflut. Du weißt manchmal jetzt gar nicht, will ich mich auf diese Person fixieren. Aber wenn du es dann hast, dann kann es natürlich auch die Angst befeuern, dass du halt in diese toxischen Gedankenzüge reinkommst, von wegen, ja, okay, er findet was Besseres oder ja.
Die Angst vor dem grünen Gras auf der anderen Seite.
Ja, auf Instagram gibt es noch schönere, die hat einen noch geileren Körper, noch gebildeter als ich. Und by the way, Leute, macht euch nicht verrückt, es gibt immer jemanden, der überall besser ist.
Immer jemanden,
also der macht euch nicht verrückt.
Als du.
Genau, weil ihr seid genauso richtig, Basta, weil ihr seid ihr. Hm. Wieder Wort des Sonntags.
Hm.
So sieht's aus.
Es geht ein paar was mit dabei, finde ich. Kann ja nicht.
Was noch ein Punkt ist, was vielleicht einige relaten können für, ist, dass die Gesellschaft offener geworden ist für Sex, was prinzipiell mega gut ist. Es kann aber auch Personen, die sich vielleicht noch nicht so geöffnet haben, mega unter Druck setzen. Ne, gerade so in der Beziehung, oh scheiße. Also ich weiß, dass ich darf jetzt keinen Namen nennen, aber mir sehr nahe Person, die ersten sexuellen Erfahrungen, meinte, sie musste es so machen wie im Porno, weil das von ihr verlangt wird. Ne? Also beim ersten Mal gleich hier richtig ratz, ratz und hinten rein, vorne rein. Und ne, wo ist dann,
ich finde aber, das ist nicht unbedingt nur ein Problem der Stärkeren oder der Offenheit gegenüber Sexualität, sondern das ist ja irgendwie auch ein Aufklärungsproblem.
Ja, das sowieso. Ja. Aber ich meine, es kann trotzdem einen unter Druck setzen, weil die Menschen oder die Kinder werden immer jünger, die mit solchen Sachen in Kontakt kommen, ohne aufgeklärt zu werden. Ja. Das ist halt, meine ich, ein Punkt, dass das vielleicht auch nochmal Druck setzen kann, dass du vielleicht einem gewissen Bild entsprechen musst, auch bei Männern, ne? Penisgröße, so, dass du da dich unter Druck gesetzt fühlst in Beziehungen und vielleicht bin ich nicht gut genug für so diesen Gedankengang, meine ich jetzt, ne? Dass das dann auch wieder...
Penisform, Penisfarbe.
Ja, und also. Dicker, ich meine, ich will gar nicht, ihr wollt gar nicht wissen, ich kriege so oft Anfragen von Männern, ob ich bitte ernsthaft ihren Schwanz bewerten kann. Du lachst.
Ja, ja.
Ich mach das dann. Ich sag, ja, schick. Ich bewerte aber wirklich ehrlich. Mhm. So, aber ich meine, meistens weiß ich ja, dass die das nicht wirklich in dem Sinne gemeint haben. Aber es ist halt trotzdem krass, weil
die wollen nur die, sind unsicher. Die Permission haben, dir ein Dickpick zu schicken.
Ja, aber es gibt auch viele, die einfach unsicher sind. Ne? Also gerade auch, wenn du jetzt irgendwen datest. So viele Leute, die dann so irgendwie auf Bestätigung und Nachfrage hoffen, dann merkst du einfach, wie krass die Gesellschaft da Probleme hat, ne? Weil sie eben nicht aufgeklärt ist, richtig. Oder falsch aufgeklärt durch Pornos.
Ja, es ist ja auch irgendwie schwierig. Gibt es irgendwelche Zeitschriften, irgendwelche Kanäle, die dir vermitteln, so und so ist es richtig und dann stellst du irgendwie fest, dass es...
Das machen wir noch eine Folge raus. Pornos, ja. Das ist ein richtig wichtiges Thema. Aber wollen wir mal umschwenken, wie man jetzt, wenn man feststellt, die Probleme sind da. Puppi Leute, erklär mir mal, wie ich kommuniziere.
Hallo jetzt.
Professor Dr. Heimann, ich bitte Sie zu Wort.
Das machst du ja im Hardcut.
Ja, die Folge ist schon ewig lang.
Ja, ist doch egal, wir können ja auch ein bisschen cutten, die Folge.
Wir cutten ja gar nichts
raus. Wir cutten ja alles links und rechts weg. Dann machen wir halt zwei Folgen draus.
Nix da. Los.
Hier jetzt. Nichts da. Okay, dann gehen wir von den Ursachen, ich meine, waren ja nur einige genannt, rüber zu...
Wir können auch, wenn wir das jetzt weg haben, können auch wirklich einen Cut machen, jetzt sagen, okay, komm, gewaltfreie Kommunikation, komm als nächstes und dann das als Ding machen, als kurzen Shot.
Ja, ansonsten...
Weil wir schon bei 40 Minuten sind.
Ja, das ist lang, glaube ich. Ja, bei den Social Media Apps oder auch bei den Dating Apps finde ich halt auch noch wild, dass du eben dieses nicht nur um das Daten geht, sondern auch um dieses das Bestätigung generieren durch diese Apps und Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn er im Restaurant sitzt und sich auf der Karte nicht entscheiden kann, was er jetzt essen möchte, weil es eben so viele Gerichte auf der Karte gibt. Mhm. Und tatsächlich haben wir diesen Effekt eigentlich in vielen Bereichen unseres Lebens, dass unser Gehirn letztendlich entscheidungsfaul ist. Ne? Natur ist effizient in der Regel. Das heißt, wir gehen gerne denselben Neuronenpfad, den wir schon ein paar Mal gegangen sind.
Weg und des Widerstands.
Ne, treffen viele unterbewusste Entscheidungen. Und wenn wir dann, ich sag mal, eine Speisekarte von potenziellen Partnern vor uns haben, dann glaube ich, ist das manchmal auch etwas überfordernd, dann unter diesen ganzen Gerichten, um mal in der Metapher zu bleiben, sich noch irgendwie für was zu entscheiden.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte damals, als ich meine Single-Phase hatte, hatte ich eine Dating-App, aber die habe ich tatsächlich nur benutzt, um Bestätigung. Also, ne, ich habe nicht mal auf die Chats geguckt. Deswegen ist mal Match, 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 das war so ein Dopamin-Booster. Aber wirklich Menschen, die mich interessiert haben, habe ich alle im Real Life kennenlernen müssen. Weil die Dating-Apps, mag für einige funktionieren, für mich hat es nicht funktioniert. Eben, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Da war die Auswahl zu groß, meine Zeit zu knapp, mich auf die Leute zu fixieren. Ich habe die nie geantwortet. Ich habe nicht mal Hey zurückgeschrieben. Das war schon zu viel Aufwand. Weil so viel Angebot war. Hm. Das ist einfach krass.
Das ist echt wild. Gerade halt, ja. Gut, da kommt nochmal eine andere Folge zu, aber dieses, ne, 80-20-Prinzip. Hm. 80% der Frauen daten 20% der Männer. Für 80% der Männer bleiben noch 20% der Frauen übrig. Was wer bei wem wie wertschätzt und welche Eigenschaften äußerlich wie innerlich für den anderen wertvoll sind, das machen wir auch mal noch mal anders. Okay, dann, liebe Leute, machen wir hier einfach einen Cut und nehmen gleich noch die nächste Folge auf.
Weil das wird sonst zu lang, ihr Süßen.
Dann tschüssi.